Ja, es gibt Gründe, sich ganz besonders auch den Juden verbunden zu fühlen. Da wollen wir heute Morgen auch als Christen ein wenig hineinschauen. Und am Anfang wollen wir natürlich gerade im Rahmen eines Gottesdienstes uns auch mit den biblischen Gründen befassen. Und wenn wir hineinschauen ins erste Buch Mose, ins 12. Kapitel, dann gibt es da diese bekannte und gewaltige Erwählung Gottes, die er diesem Abraham zugesprochen hat, wo er gesagt hat, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen, wer dich segnet, und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Und durch dich, Abraham, und durch deine Nachkommen sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem, wie man dieses Wort aus dem hebräischen Urtext übersetzt, sie sollen alle gesegnet sein. Was für eine spannende Sache. Der Vers hat mich immer angesprochen, denn ich war selber auch 15 Jahre außerhalb von Deutschland in der Mission. Geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Das kenne ich aus der eigenen Biografie. Aber bei Abrahams ging es um weit mehr als nur ein Missionar oder ein christlicher Diener zieht irgendwo anders hin. Er sagt, ich habe auch mit dir noch einen Plan. Ich will, dass aus dir eine große Nation entsteht. Und die Bibelkundigen unter uns wissen, zu dem Zeitpunkt sah es gar nicht so danach aus, dass Abraham übermäßig viele Nachkommen haben sollte. Da war eigentlich keine Perspektive da. Eine ganze Nation soll daraus entstehen. Frage, warum interessiert es eigentlich Gott? Es scheint ihm wichtig gewesen zu sein. Und er hat auch gesagt, und Abraham, an dir und an diesen Nachkommen möchte ich etwas festmachen. Wer bereit ist, dich und diese Nachkommen zu segnen, der soll auch gesegnet sein. Und wer aber diese Nachkommen von dir verflucht, der soll auch verflucht sein. Und ich denke, wir haben in der deutschen Geschichte, gerade in diesen Tagen auch in der Erinnerung an die Reichskristallnacht, erfahren, welcher Fluch auch auf unser Land gekommen ist, als wir als deutsches Volk im Dritten Reich Israel, die Juden, die Nachkommen Abrahams verflucht und getötet haben. Und dann diese weite Voraussicht Gottes, durch dich sollen alle Familien, alle Völker, alle Stämme auf der Erde gesegnet sein. Das hat sich erfüllt durch den bekanntesten Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus Christus. Das hat sich aber auch erfüllt, weil ja hier die Rede ist von dem ganzen Volk, dass auch dieses jüdische Volk zum Segen auf der Erde geworden ist. Und da werden wir im Laufe der Predigt noch ein bisschen drauf kommen. Ja, Gott selber hat sich einen Titel gewählt. Ist immer gut, wenn es von ihm kommt und nicht nur Menschen oder Theologen ihm das zuschreiben. Und zum Beispiel, als der Mose berufen wurde, da hieß es, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Und diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten wir noch nach tausenden Jahren und beten auch die Juden nach tausenden Jahren. Es ist der gleiche Gott, und er hat sich festgelegt auf diese Linie der Nachkommen Abrahams. Und wenn man sich fragt, ja, aber wenn Gott dann dieses hebräisch-jüdische Volk erwählt hat, hätte er da nicht irgendwie auch andere nehmen können? Wären nicht andere vielleicht besser oder qualifizierter gewesen? Könnt ihr auch sagen, warum waren es nicht wir? Ja, warum waren es gerade die? Und da gibt es eben auch Erklärungen, die Gott selber gibt. Und wir können das nachlesen im 5. Buch Mose, im 7. Kapitel in den Versen 6 bis 8, als Gott erklärt, warum er sich gerade aus diesen vielen Völkern eines für einen Bund ausgewählt hat. Und da heißt es, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und jetzt kommt's. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Ihr seid ein ganz geringes Volk. Gott wusste auch damals schon, ihr seid ein ganz halsstarriges Volk. Wir sehen ja auch dann im Alten und im Neuen Testament, wie da gar nicht immer nur die Liebe und die Bereitschaft da war, alles so umzusetzen, wie Gott sich das gewünscht hat, sondern man sich oft genau entgegengesetzt auch entschieden hat. Und trotzdem hat Gott dieses Volk erwählt. Und deswegen ist Israel eigentlich eine spannende Geschichte, weil es über tausende von Jahre zeigt, dass Gott immer wieder dem Menschen seine Hand ausstreckt. Und dass, wenn Gott einmal gesagt hat, ich lege eine Berufung, ich lege eine Erwählung auf dich, ich schließe einen Bund mit dir, ja, ich gebe dir einen Eid auch für diesen Bund, dass das Gott nicht einfach plötzlich wieder gereuen kann. Ja, man kann ja viel über Gottes Treue reden, man kann auch sagen, wir haben da Verse in der Bibel, die müssen wir im Glauben irgendwie annehmen. Aber diese Erwählung Israels zeigt über tausende von Jahren, Gott gibt hier nicht nur eine Verheißung, die man irgendwie glauben muss, sondern er zeigt an diesem einen Volk exemplarisch, wie treu er ist, wenn er sich einmal entschieden hat, mit jemand zusammenzugehen und auch Geschichte zu machen. Und ich denke, wenn man das ein bisschen verstanden hat, dann wird dieses alte Volk und diese Erwählungen, die da vor Hunderten, Tausenden von Jahren geschehen sind, dann haben die plötzlich eine Bedeutung. Weil bei all dem, was dieses Volk dann auch diesem Gott angetan hat, er trotzdem treu geblieben ist, wie treu wird er dann auch mir, auch uns in unserer heutigen Zeit sein. Und diese Treue Gottes, sie zeigt sich auch daran, dass es die Juden überhaupt noch gibt. Denn wenn man so im Alten Testament ein bisschen durchliest, gibt es ja viele Namen, ja, die sind für uns ziemlich mühsam, wenn wir uns da durchlesen, Amalekiter und Moabiter und Philister und Edomiter und Jebusiter und wie die da alle heißen. Man wird schon müde, wenn man anfängt, die aufzuzählen. Aber was steht denn hier eigentlich drin? So viele Völker, die gleichzeitig mit diesem jüdischen Volk existiert haben, auch auf dem großen Geländegebiet Kanaans, und von denen wissen wir heute nichts mehr. Aber Juden gibt es noch nach Tausenden von Jahren. Und nicht nur auf diesem Ursprungsgebiet, auf dem damals Gott auch Abraham gerufen hat und wo Abraham dann auch unterwegs war und Opferstätten gebaut hat, sondern weltweit. Dass Menschen noch nach Tausenden von Jahren wissen, egal ob in Äthiopien oder irgendwo in Sibirien und auf den anderen Kontinenten dieser Erde. Ich bin ein Jude, ich stamme aus diesem Volk ab, ich bete zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das trotz aller Verfolgungen, Diskriminierungen, Holocaust und allem, was geschehen ist und leider auch in unseren heutigen Tagen, es wurde ja schon angedeutet, noch geschieht. Auch das ist eigentlich ein Wunder, dass es diese Menschen noch gibt, mit dieser Identität, die man ihnen über tausende von Jahren nicht nehmen konnte. Und Gott hat sich festgelegt, und das kann man dann auch in Hesekiel im 36. Kapitel lesen, er hat gesagt, sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gott sagt, nicht weil ihr so gut, so treu, so fromm, so gehorsam gewesen seid, sondern um meines heiligen Namens willen, weil ich Gott einmal diesen Bund gegeben habe, deswegen handle ich in eurem Leben und in eurer Geschichte. Und auch wenn ihr meinen Namen entweihen solltet, also mir als Gott keine Ehre bringen solltet, sondern eher Lästerung, sagt er, werde ich festhalten. Und dann die Verheißung auch an uns und auch die Nationen, also diese vielen nichtjüdischen Völker, auch sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Was für eine Festlegung Gottes, was für eine Treue, was für ein Dranbleiben, ja, von seiner Seite aus. Wie schwer fällt uns Menschen das oft, an jemand so dran zu bleiben, für jemand weiterhin so auch zu glauben, ja, mit jemand weiter Schritte zu gehen, der einen enttäuscht hat. Und hier steht uns ein Gott gegenüber, der das seit Jahrtausenden exemplarisch auch an diesem Volk gezeigt hat. Und als Gott sich entschieden hat, auf diese Erde zu kommen, hat er das nicht einfach irgendwo und in irgendeiner Weise getan, sondern er hat sich bewusst entschieden, dies auch in jüdischer Gestalt in Israel zu tun. Und Jesus hat auch diese Frau am Jakobsbrunnen, er hat es ihr nochmal zugesprochen und hat gesagt, du musst wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Ganz spannende Aussage, das Heil kommt von den Juden, weil was später in der deutschen Geschichte passiert ist, man hat den Begriff Heil genommen, ja, und permanent auch in der politischen Propaganda benutzt und hat genau das Gegenteil getan. Man hat gesagt, wir sind das Heil, und wenn einer es ganz bestimmt nicht ist und deswegen auch zerstört und vernichtet werden muss als Volk, dann sind es die Juden. Aber bei Jesus waren diese Dinge noch gemeinsam zusammen. Und wir hatten schon diesen einleitenden Vers aus diesen drei Kapiteln des Römerbriefs, Römer 9, 10 und 11, uns manchmal als Protestanten nicht ganz so vor Augen wie Römer 1 bis 8, wo auch im Reformationsjahr und im gesamten Wirken Martin Luthers doch viele in Deutschland mit dem vertraut sind, was sich da Luther auch erschlossen hat. Aber der Römerbrief ist mehr als die ersten 8 Kapitel, er hat dann noch eine ganze Reihe. Und Paulus nimmt sich diese Zeit, und er nimmt sich diese Zeit für diese ganz entfernte Gemeinde in Rom, die tausende Kilometer weg war von Jerusalem, wo viele Gemeindebesucher überhaupt keine Ahnung hatten, was da eigentlich bei Abraham und David und Mose und so weiter mal passiert war. Und wo die Menschen auch überhaupt keinen Bezug zu diesen ganzen alten Dingen gehabt haben. Und anstatt ihnen zu sagen, hey Leute, für euch Römer, ja, die ihr da jetzt dazugekommen seid, da wollen wir euch nicht langweilen und nerven mit diesen ganzen alten jüdischen Geschichten. Das macht er nicht. Sondern erklärt in 3 Kapiteln im Römerbrief, was haben wir, die wir denn nun dazugekommen sind in Gottes Reich durch Jesus Christus, was haben wir denn nun auch im neuen Bund noch mit den alten Dingen zu tun? Und er stellt diese Frage, wie ist es nun mit dieser Erwählung Israels im neuen Bund? Ist es eigentlich noch gültig? Ja? Oder waren das einfach so ein paar Dinge, die waren vorher und dann kam Jesus und hat es mal so wegreformiert? Und in Römer 9 macht er eine große Aufzählung. Auch Dinge, über die man manchmal schnell hinwegliest oder die man vielleicht gar nicht versteht. Aber ich will euch heute Morgen ein bisschen herausfordern, dass wir uns auch damit mal beschäftigen. Und er sagt, ihr lieben Römer, ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch. Also diese tiefe Sehnsucht, auch mit seinem Volk, den Juden, zusammen zu sein und ihnen das Evangelium zu bringen. Und nun erklärt er im neuen Bund, seit Jesus Christus, was den Juden weiterhin noch gehört. Die nämlich erstens, so sagt Paulus, Israeliten sind. Zweitens, denen die Sohnschaft ist. Drittens, denen die Herrlichkeit ist. Viertens, denen die Bündnisse sind. Fünftens, die Gesetzgebung. Sechstens, der Gottesdienst. Siebtens, die Verheißungen. Und achtens, deren die Väter sind. Und aus denen neuntens, nach dem Fleisch, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Hört sich gar nicht so spannend an, ist aber eine gewaltige Aussage. Denn wenn es heute auch in unseren Tagen in der Theologie so manche Strömung gibt, die uns aufzeigen möchte, was denn den Juden und Israel nicht mehr gehört, weil Jesus nun gekommen ist und wir dazugekommen sind, macht Paulus genau das Gegenteil. Er erklärt diesen in Rom dahinzugekommenen, was den Juden trotzdem alles noch gehört. Und es ist eine spannende Sache, auch in seinem Leben und in seiner eigenen geistlichen Genetik zu erkennen, wo komme ich denn her? Und die Christenheit reduziert es manchmal ein bisschen. Die einen sagen, ja, ich komme so ein bisschen aus dieser Ecke da aus Rom, ja. Und die anderen sagen, nee, also ich komme aus der Wittenberger Ecke, ja. Und dann gibt's noch ein paar, die kommen aus der Mülheimer Ecke, ja. Oder Jugendliche, die sagen, ja, ich komme eher von Redding oder von Pensacola oder was es alles so für spannende geistliche Orte auf dieser Welt gibt. Aber wenn wir in Gottes Wort reinschauen, wo kommen wir denn her? Wir kommen aus dieser jüdischen Wurzel, wir kommen aus diesem Jerusalem, wo alles einmal begonnen hat, wo Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Da waren wir alle noch zusammen, nicht nur als christliche Gemeinden, sondern auch Christen und Juden trafen sich noch im Tempel miteinander. Und Paulus sagt, hat Gott sein Volk nun verstoßen? Und ich bin so froh, dass er die Antwort gegeben hat. Er hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor erkannt hat. Und dann haben wir noch diesen spannenden Vers, ein paar Verse weiter unten, in Vers 31 im 11. Kapitel. Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Eine Aussage, die vielleicht den ein oder anderen hier auch schon mal richtig berührt hat in einer schwierigen geistlichen Situation. Man wusste nicht, wie geht's weiter oder macht Gott mit mir überhaupt noch weiter oder was wird's denn? Hey, und dann liest man Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Das tut uns allen gut. Aber im Kontext dessen, wo das geschrieben steht, Römer 9 bis 11, ging es um Israel, wo Gott sagt, meine Gabe, meine Berufung, meinen Zuspruch, sie haben mich nicht gereut. Wenn man nun die Geschichte anschaut, dann erfahren wir viel über die Juden, über das Volk Israel im Alten und im Neuen Testament. Aber dann im Jahr 70 nach Christus scheint es eigentlich so auszusehen, als hätte es irgendeine Panne gegeben. Da wurden alle Juden aus ihrem Stammgebiet Jerusalem, Judäa, Samaria, wo sie damals gewohnt haben, wurden sie vertrieben und über die ganze Welt auch zerstreut. Und man könnte ja sagen, ja, wo ist jetzt dieser Bund Gottes? Nur, Jesus hatte das schon angekündigt. In Lukas 21, Vers 24 hat er gesagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Kein Wunder, dass Jesus hier nicht nur Freunde hatte. Ja, er war in dieser großen, prächtigen Stadt. Der ganze Stolz der Pharisäer war ihr Tempel und ihre heiligen Gebäude. Und Jesus sagt, hey, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Ja, also wenn ich so heute Morgen durch Pforzheim gezogen wäre, hätte ich bestimmt auch nicht nur Sympathien bekommen. Und dann sagt er, wisst ihr was? Dieses Jerusalem, was für euch heute noch so toll und bedeutend ist, es wird einmal zertreten und zerstört werden von den Heiden, von den nichtjüdischen Völkern. Hört sich ein bisschen dunkel an, aber biblische Prophetie hat immer ein Licht auch am Ende des Tunnels. Und er sagt, es wird zerstört und zertreten werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nämlich bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Bis nämlich die nichtjüdischen Völker hinzugekommen sein werden ins Reich Gottes. Die in Asien, in Afrika, in Südamerika, auf den Inseln, in Ozeanien sind fern, aber die Gott hineinholen möchte. Und ihr Lieben, in diesen Tagen stehen wir kurz davor, dass alle Völker hineingekommen sein werden, dass das Evangelium wirklich auch in allen Sprachen verkündigt sein wird über diese Erde, dass die Menschen auch Zugang haben, denen alles verboten ist diesbezüglich, Zugang zu Predigten, Zugang zur Verkündigung auch haben. Und wenn diese Zeiten der Heiden erfüllt sein werden, sagt Jesus, dann wird auch diese Stadt wieder aufgebaut werden. Dann wird es mit der Zertretung, mit der Zerstörung vorbei sein. Und was ist denn passiert? Während das Evangelium gelaufen ist, ganz besonders auch nochmal in den letzten Jahrhunderten, ist gleichzeitig auch Jerusalem wieder aufgebaut worden. Gottes Wort hat sich hier erfüllt, ist gleichzeitig dieses jüdische Volk auch wieder gesammelt worden. Ja, hat sich das erfüllt, was Gott in Hesekiel 37, Vers 21 auch mal gesagt hat, wo er festgelegt hat, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen, wohin sie gezogen sind, in Klammer 70 nach Christus, was wir gerade angeschaut haben, und ich sammle sie von allen Seiten und ich bringe sie in ihr Land. Das ist eine Erfüllung der Verheißung Gottes. Könnte man auch sagen, ja, Hesekiel war ja kurz vor dem babylonischen Exil, da hat er das wahrscheinlich gemeint. Aber er sagt, ich sammle sie von allen Seiten, nicht nur ich sammle sie aus Babylon, aus dem Osten und bringe sie wieder zurück, sondern aus allen Nationen, von allen Seiten werden sie wieder gesammelt werden. Und es ist ein Wunder unserer Neuzeit, dass die fast 2000 Jahre über die ganze Erde zerstreuten Juden wieder gesammelt wurden, wieder zurückkommen konnten. Ja, über 3 Millionen seit 1948, aber auch schon da davor, ganz viele aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aber eben auch aus Nordafrika, aus dem Irak, aus Äthiopien, aus dem Jemen, aus Südafrika, aus Indien und auch hier aus Deutschland. Gewaltiges Wirken Gottes in unserer Zeit. Ein Herz für Israel haben, das hat auch evangelistische Gründe. Denn Paulus hatte dieses tiefe Verlangen, dass die Juden auch nicht nur aufgrund ihrer Erwählung sich immer dem Herrn besonders nahe fühlen sollten, sondern dass sie auch dem Messias selbst begegnen werden. Und er hat auch den Römern geschrieben, ganz am Anfang seines Briefes: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und dann sagt er den Juden zuerst als auch den Griechen. Das war noch die Sicht des Paulus, den Juden zuerst und dann auch diesen ganzen anderen Völkern. Heute haben wir das manchmal ein bisschen umgedreht und sagen, alle Völker irgendwo, Halleluja, toll, wenn die dabei sind. Ja, und die Juden dann vielleicht so ein bisschen zuletzt. Da gibt es so ein paar Israel-Freunde, die kümmern sich da auch noch drum. Ja, aber zu Paulus' Zeiten waren die Dinge noch ausgeglichener, sagen, hey, den Juden soll es zuerst verkündigt werden, dann auch den Griechen. Und Paulus sagt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, also eine geistliche Blindheit, obwohl der Messias aus ihrer Mitte gekommen ist, obwohl diese Wunder vor ihren Augen geschehen sind, obwohl das alles in ihrem Land und unter ihrem Volk stattgefunden hat, sagt er, gibt es wie so eine Verstockung, sie können es nicht erkennen. Aber auch das, sagt er, wird ein Ende haben. Ja, auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Unterscheidet sich ein bisschen von manchen Prophetien so in unseren Tagen, ja, wo es nur dunkel ist und man sieht gar kein Licht mehr. Die Bibel hat da ein wenig andere Perspektive. Sie sagt, ja, Verstockung ist widerfahren. Aber wie lange, bis die Fülle der Nationen, also der nichtjüdischen Völker, hineingekommen sein wird? Und dann wird auch Israel gerettet werden. Was für eine Aussage. Paulus schließt sich hier an das, was Jesus auch vorher schon gesagt hat. Ja, die Fülle der Heiden, so stand es im Lukas-Evangelium, hier die Vollzahl der Nationen, so steht es im Römerbrief. Wenn das geschehen sein wird, dass die Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen hinzugekommen werden, dann wird es auch unter den Juden noch einen großen Aufbruch geben. Und ich denke, wir spüren auch Anfänge davon, dass das Evangelium in diesen Tagen auch genau dahin zurückkehrt, wo es einmal gestartet ist. Und dass in Israel auch in den letzten Jahrzehnten und unter Juden weltweit hunderte Gemeinden und Gruppen entstanden sind, in denen Jesus auch als Messias angebetet wird. Diese Verstockung, sie ist dabei auch zu weichen, trotz aller historisch schwierigen Dinge, wo viele Juden, auch gerade Ältere, natürlich sagen, was haben diese, in Anführungszeichen, Christen uns alles angetan? Ja, hier beginnen die Herzen sich zu erweichen. Und warum ist auch gerade unter Jugendlichen in Israel heute ein kleiner Aufbruch zu spüren, was Jesus Christus anbelangt? Sie erleben Millionen von Menschen, die zumindest vor der Corona-Zeit und auch nach der Corona-Zeit dieses Land besuchen und die unterwegs sind, aber nicht nur um die alten Gräber Abrahams und den Zionsberg Davids und so weiter anzuschauen, sondern diese Millionen Menschen, sie sind auf den Spuren eines Juden, nämlich des weltweit am bekanntesten Juden, Jeschua, Jesus Christus. Und sie sagen, wir kommen hier, tausende Kilometer, wir geben viel Geld aus in euer Land, um zu sehen, wo hat dieser Jude gelebt, wo hat er gewirkt, wo war die Bergpredigt, wo waren die Heilungen. Ja, und dann sagt eine junge Generation in Israel, was ist hier los? Millionen Menschen kommen für diesen einen Juden und wir wissen überhaupt nichts über ihn. Und unsere Rabbiner erzählen uns auch so gut wie nichts über diese Person. Jetzt wollen wir doch auch mal wissen, was hat es mit diesem Juden so auf sich? Und so haben wir diese jüdisch-messianischen Gemeinden, manche sind sehr traditionell, andere eher ganz westlich, modern orientiert, viele russischsprachige, äthiopischsprachige, natürlich auch arabische Gemeinden auf dem Boden Israels. Es ist diese neue Generation, die sich auch für dieses Land und für dieses Volk interessiert. Und ihr Lieben, wenn von Ausbreitung des Evangeliums, Verkündigung weltweit die Rede ist, dass alle Völker erreicht werden sollen, dann möchte ich auch in Pforzheim einladen, lasst uns dann auch an Israel denken und lasst uns auch für die Menschen beten, die hier aus unserem Kulturkreis dort unterwegs sind, um unter Juden in Wort und Tat das Evangelium zu bezeugen. Ein Herz für Israel zu haben, Das hat auch historische Gründe. Wie lange gibt es Juden schon in Deutschland? Von Pforzheim kann ich es euch nicht sagen, das müsst ihr für eure eigene Stadt herausfinden. Aber wir werden nächstes Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Und es ist aufgrund einer archäologischen Entdeckung einer Urkunde geschehen, die besagt, dass im Raum Köln im Jahr 321 schon jüdisches Leben stattgefunden hat. So, wenn man jetzt schaut, dass die das beurkundet haben im Jahr 321, ist es wahrscheinlich sogar schon länger als das. Aber wir haben auf unserem deutschen Boden 1700 Jahre jüdisches Leben, wo Juden hier gelebt haben, aber auch den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet haben. Wenn man jetzt die Frage stellen will, gehört das Judentum zu Deutschland? So wie ja auch in der Diskussion schon gefragt wurde, gehören irgendwelche andere Religionen zu Deutschland? Da würde ich zumindest mal für die Juden sagen, nach 1700 Jahren können wir sagen, das ist Teil unseres Landes. Denn ich persönlich und auch so mancher hier im Raum kann jetzt auch nicht bezeugen, ob meine Vorfahren vor 1700 Jahren schon hier waren oder wo die damals bei allen großen Völkerwanderungen unterwegs gewesen sind. Wir haben diese besondere Beziehung zu diesem Volk nicht erst seit dem Holocaust und den Dingen, die dort furchtbarerweise auch geschehen sind. Aber seit diesem 321 haben wir auch Antisemitismus in Deutschland gehabt, in vielfältiger Form, in Diskriminierungen, in Verfolgungen, in Genoziden, in Vertreibungen. Das hat eine lange Tradition in unserem Land, eine Tradition, auf die später auch Martin Luther aufgebaut hat, auf die dann später auch noch das Nazitum aufgebaut hat. Und im Dritten Reich zwischen 1933 und 1945 stand das jüdische Volk völlig vor seiner Auslöschung. Es war das erklärte Ziel der Nazis, dass es keinen Juden mehr auf dieser Erde geben sollte. Warum erwähne ich das im Gottesdienst? Weil wir vorhin diese Verheißungen hatten. Gott erwählt sich ein Volk und er kümmert sich um sie und dann hört man sowas und dann betrachtet man das. Und dann sagt man, was ist denn hier passiert? Und ich denke, wir müssen das realistisch sehen und dankbar sein, dass wenn die Alliierten 1945 dieser furchtbaren Nazizeit bei uns nicht ein Ende gesetzt hätten, hätten die Nazis ihr Ziel fast erreicht. Denn bis 1945 sind ungefähr 6 Millionen Juden umgebracht worden. Ungefähr 2/3 der jüdischen Weltbevölkerung sind vernichtet worden, ja, wenn das noch etwas weiter gegangen wäre. Dieses Ziel hat sich erfüllt. Aber auch hier, bei allem Leid, bei allem Elend, ja, hat Gott seine Hand darüber gehalten. Es ist für uns fast nicht greifbar und nicht verstehbar. Und eine Jüdin hat uns das mal in Yad Vashem, in der Gedenkstätte, so erklärt. Sie hat gesagt, die Geschichte unseres Volkes ist eigentlich wie die Geschichte Hiobs. Ja, wir haben ungeheures Leid erfahren, aber dann ist noch einmal etwas Neues wieder entstanden, an dem wir uns freuen können. Und ich denke, darüber können wir dankbar sein. Nur ist Antisemitismus eben auch kein Phänomen der Vergangenheit. Es hat sich nach 1945 nicht erledigt, sondern heute, wenn ihr die 300 Seiten dicke Berichte des Antisemitismusbeauftragten durchlest, dann hat das leider noch eine Aktualität. Und ich kann euch nur bitten und auffordern, auch als christliche Gemeinde hier deutlich aufzustehen und sich auch an die Seiten der Juden zu stellen. Ja, ein Herz für Israel zu haben, das hat auch für Menschen, die keinen biblischen Bezug haben, ja, und die irgendwo ganz woanders ticken und denen man auch nicht mit Bibelstellen begegnen kann, so wie wir das heute Morgen im Gottesdienst tun, weil das im Gottesdienst eben dazugehört. Aber auch für diese Menschen gibt es hier verständliche Gründe. Ja? Nämlich, dass sich ein Staat im Nahen Osten formiert hat, ein heiliges Land, was nicht heilig ist, sondern sehr fehlbar und mit allen menschlichen auch Herausforderungen, wie auch unser politisches System das so hat und was man gar nicht glorifizieren muss, aber ein Staat, der unsere Werte lebt, der Demokratie lebt, der Menschenrechte lebt, das einzige Land im Nahen Osten, wo Christen auch nicht verfolgt sind. und trotzdem unter ungeheurem Druck auch steht, denn es gibt unzählige Nationen dieser Erde, die dieses eine erklärte Ziel haben, nämlich diesen Staat zu vernichten. Gibt es gerade ein bisschen Bewegung im Nahen Osten, da gibt es einige Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain und jetzt auch der Sudan und andere erklärte Israel-Hasser, die anfangen mit Israel Frieden zu schließen und diplomatische Beziehungen wieder aufzunehmen. Da können wir dankbar sein. Aber der Antisemitismus ist noch nicht gestoppt. Denn es gibt unzählige Nationen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Und deswegen auch sollten wir gerade als Deutsche bereit sein, diesen Staat in Israel auch zu unterstützen. Israel ist heute aber auch inzwischen nicht mehr nur Land, wo Milch und Honig fließt, ja, wie das noch zu Urzeiten mal betitelt wurde, sondern ist gelobtes Hightech-Land auch geworden. Und ich möchte auch sowas in dem Gottesdienst erwähnen, weil manche junge Leute sagen, ja, so Israel, das hat so ein bisschen verstaubten Charakter, ja, da gibt's viele Gräber und alte Steine, die man da besichtigen kann. Aber was hat das mit mir heute zu tun? Diese Technik hier drin, auf meinem USB-Stick, den ich abgegeben habe, in meinem Handy, ja, sie kommt heute und sie wird zu einem Teil aus Israel auch mitentwickelt. Unseren Impfstoff, den wir vielleicht bei Corona mal bekommen werden, zumindest einer der Impfstoffe, er wird in diesen Tagen auch in Israel geschaffen. Dieses Land ist ein Weltmarktführer in vielen technischen und medizinischen Bereichen geworden. Israel ist ein Land, was medizinisch so einen hohen Standard hat, dass auch viele arabische Persönlichkeiten dorthin kommen, um sich behandeln zu lassen, selbst wenn sie den Juden gegenüber zuvor kritisch gewesen sind. Israel ist auch gelobtes Innovationsland und Start-up-Zentrum geworden. Mir hat es neulich jemand erzählt, es gibt auch hier bei unseren baden-württembergischen Automobilfirmen, ja, gibt es solche Castings, dann kommen alle mit ihren Start-up-Ideen. Und ich sage, ich war auch dabei und da gibt es so eine Jury, ähnlich wie so manche Fernsehsendungen, kommt so einer nach dem anderen und dann wird geguckt, ist dein Start-up, sind das gute Ideen oder nicht? Der sagt, vor mir einer aus Israel, nach mir einer aus Israel, der ganze Raum voll mit Israelis. Ja? Natürlich nicht nur, aber er sagt, es ist gewaltig, was dort eine junge Generation auch technisch in diesen Tagen herstellt, dieses Land. Es ist eben nicht mehr nur ein Land, wo wir Jaffa-Orangen haben und wie das so ein bisschen noch vor 30, 40 Jahren gewesen ist, da müssen wir ein bisschen mithelfen, ja, dass die wieder auf die Füße kommen, sondern sie bringen auch die technischen Entwicklungen dieser Zeit. Israel ist auch gelobtes ökologisches Land geworden, denn während weltweit Wüsten sich ausdehnen, ja, und Grünflächen abnehmen, und das in unseren Tagen heiß diskutiert wird, wo kommt eigentlich unser Sauerstoff her und wer produziert wie viel CO2 und so weiter, ist es in Israel so, es ist das einzigste Land dieser Erde, wo seit 50 Jahren permanent Wüstenflächen abnehmen und Grünflächen zunehmen. Denn die Wüste lebt und wird begrünt, wie das im Alten Testament auch schon verheißen worden ist. Und die Israelis erschließen Quadratkilometer nach Quadratkilometer, sparen da ungeheuer mit dem Wasser, was sie auch nur sehr eingeschränkt zur Verfügung haben. Und dieses Land, es weitet sich aus, grünlich. Israel ist heute ein weltweiter Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit. Ein Land, was nach 1945 viel Hilfe bekommen musste, damit es auch als Staat entstehen konnte, ist heute weltweit aktiv bei Katastrophen, bei Naturausbrüchen irgendwo auf dieser Welt. Die israelische Wassertechnologie, die 70-80% des Abwassers wieder nutzbar macht, ist weltweit gefragt, nicht nur in vielen Ländern Afrikas, sondern auch bereits im Süden Europas, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und so weiter, wo die Wasserreserven immer knapper werden. Das ist für uns noch nicht ganz so das Thema hier, aber in anderen Teilen Europas bereits, da kommt man und sagt, könnt ihr uns diese Hilfe, diese Technologie nicht anbieten. Ein Land wird zum Segen und hilft gerade auch in Afrika in sehr vielen Bereichen mit. Israel ist auch gelobtes Reise- und Urlaubsland geworden, nicht in diesem Jahr, wo wir alle nicht hin durften, ja, aber vielleicht kann ja die Reise nach Jerusalem auch im nächsten Jahr oder in einigen Monaten wieder stattfinden. Und dann möchten wir euch einladen, geht mal selber hin, schaut es euch mal selber an, seid mal selber dort dabei und wir sollten uns nicht nur von irgendwelchen Dingen berichten lassen, die irgendjemand schreibt, sondern einfach vor Ort das selber auch mal zu erleben. Was haben die Juden dieser Welt gegeben? Hat sich diese Verheißung, die an Abraham gerichtet wurde, eigentlich auch erfüllt? Ja, dass du zum Segen werden sollst für alle Stämme, Menschen, Völker und so weiter. Wir haben schon, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, durch die Judenzivilisation auch Rechtsprechung, ja, die nach wie vor die 10 Gebote auch eine Grundlage für unser Rechtssystem sind. Ethik, wir haben auch Nächstenliebe empfangen. Ja. Die 7-Tage-Woche mit einem Ruhetag, dass wir heute, die meisten von uns, zumindest wenn wir hier sind, haben wir wahrscheinlich frei, ja, aber andere haben einen anderen Ruhetag. Diesen Rhythmus haben wir von den Juden übernommen. Diese weltweit kleine jüdische Gemeinschaft von ungefähr 0,2% Menschen in der Weltbevölkerung, sie stellen mehr als 30% der Nobelpreisträger weltweit. Und da gibt es Forschungen dazu, weil man sagt, das ist ja eine ganz komische Relation, man kann sich das nicht erklären. Und es gibt sehr säkulare Forscher, Leute, die nichts mit Glauben und anderen Dingen am Hut haben, die sagen, die Juden, die müssen seit ihrer Kindheit lesen, die studieren, ja, ihre Tora und so weiter, ja, das macht sie zu einem studierten Volk, da liegt eine Grundlage dafür drin. Ich gebe das mal unkommentiert einfach weiter. Forschung, Innovation, Wissenschaft, Literatur. Auch für uns in Deutschland Security-Informationen, die dazu führen, dass auch in unserem Land und in Europa und in den USA Anschläge vereitelt werden. Diese Infos, die bekommen wir aus Israel. Ich habe schon erwähnt, es ist diese einzige Demokratie im Nahen Osten, wo auch Frauen eben wirklich vollkommen gleichberechtigt sind, wo man den Staatschef auch mal abwählen kann, wo einer, der korrupt ist, auch ins Gefängnis kommt, ja, und unter Anklage gestellt wird. Und das vermissen wir dort in der ganzen Region. Es ist der einzig sichere Staat für Christen im Nahen Osten. Wie kann man sich nun für Israel engagieren? Und da möchte ich zum Abschluss nur einige Beispiele nennen, wie wir das als Organisation, als internationale christliche Botschaft auch tun. Zum Beispiel, indem wir Holocaust-Überlebende unterstützen. Und wir haben hier ein Heim in Haifa, wo auch Volontäre aus Deutschland immer dabei sind. Und am Anschluss an die Predigt zeigen wir da noch einen ganz kurzen Film, sodass ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und wir sehen es als unseren Auftrag, dass wir diesen Menschen jetzt in ihrer letzten Generation, in den letzten Jahren, die sie jetzt auch noch haben, weil einfach biologisch dann irgendwann die Generation auch nicht mehr auf der Erde sein wird, dass wir ihnen noch so gute und optimale Bedingungen und Möglichkeiten geben können wie möglich. Auch soziale Projekte und Hilfsdienste, gerade in diesen Corona-Tagen, wo in Israel das Sozialsystem nicht funktioniert, wie in Deutschland, sind wir dabei zu helfen, jetzt auch für den Winter, auch für den Schulunterricht, mit Nahrungsmitteln und auch Einwanderer zu unterstützen. Wir helfen auch einem jüdischen Rabbi als christliche Organisation, der Schutzbunker baut und diese Schutzbunker in den Grenzregionen aufstellt, sodass Menschen, die dort von Raketen aus den Nachbargebieten bedroht werden, in ganz kurzer Zeit in einen Schutzbunker gelangen können. Und es gibt Gegenden, wenn die Sirene läutet am Gazastreifen, ja, dann hat man einige Sekunden Zeit, in einen Schutzbunker zu gehen. Anschließend ist die Rakete auch schon da. Und es ist ein sehr spannendes Projekt, weil wir das nicht nur unter Juden durchführen, sondern hier, wie ihr auf dem Bild auch sehen könnt, es gibt im Norden Israels an der libanesischen, an der syrischen Grenze auch viele muslimische Ortschaften. Und auch hier gehen wir und wollen, dass diese Leute Schutzbunker haben, dass Menschen geholfen wird, unabhängig von Religion und Kultur und Herkunft. Und was in so einem muslimischen Dorf los ist, wenn Christen mit dem jüdischen Rabbi da hinkommen und dann mit dem muslimischen Mullah da rumverhandeln, wie wir das umsetzen können. Es soll eben auch etwas zeigen davon, dass Gottes Güte für alle Menschen da ist. Wir unterstützen Juden in der Einwanderung, auch in ihrer Rückkehr in das Land ihrer Vorväter. Wir konnten ungefähr 140.000 jüdischen Menschen helfen durch Flüge, andere Integrationsmaßnahmen, Sprachkurse, Berufsqualifizierungsmaßnahmen. Wir alle wissen, in Deutschland Integration ist keine einfache Sache. Und hier wollen wir mit anpacken. Wir feiern jährlich in Israel mit tausenden Menschen aus ganz vielen Nationen das Laubhüttenfest, das einzig biblische Fest, wo es schon im Alten Testament heißt, das sollen alle aus den Nationen, aus den nichtjüdischen Völkern hinzukommen. Und wir laden dann auch viele Juden ein, feiern gemeinsam den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dürft ihr gerne auch mal dazukommen. Wir haben im Rahmen dieses Laubhüttenfests dann auch den großen Jerusalem-Marsch, wo wir mit den verschiedenen Nationen auch unsere Solidarität zu Israel zeigen. Wir arbeiten zusammen mit Yad Vashem, dieser Gedenkstätte des Holocausts. Und wir sind auch bemüht, in Israel die Beziehungen zu pflegen, zur Politik, aber auch zu den verschiedenen religiösen Richtungen und Dingen, die es dort gibt. Und das ist einer unserer Aufträge, hier auch ein bisschen zwischen Juden und Christen und Kirche und Synagoge und so weiter unterwegs zu sein. Ja, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen darüber sprechen konnten, dass wir uns mit diesem Thema ein wenig beschäftigen durften hier. Und ich möchte einfach zum Abschluss auch noch diesen Film zeigen aus dem Haifa-Heim. Die Technik wird dazu irgendein Kabel umstecken oder einen Stecker verändern, keine Ahnung. Und ich möchte mich bedanken, dass wir diese Reise nach Jerusalem miteinander auch durchführen konnten. Ich möchte euch einladen, auch für Israel immer wieder zu beten. Ja, betet für den Shalom Jerusalems, ist eine biblische Herausforderung, und auch hier in der Gemeinde sich zu engagieren. Und weil es bestimmt auch noch eine Reihe von Fragen oder Unklarheiten gibt oder jemand sagt, hey, du hast ja diesen einen Vers erwähnt und ich würde das aber anders verstehen, alles gar kein Problem. Deswegen sind wir auch noch da draußen, haben da auch noch einen Büchertisch, da dürft ihr gerne auch umsonst noch eine Zeitschrift mitnehmen oder einige Bücher kosten eben etwas. Und es gibt auch einen Israel-Kalender für das kommende Jahr. Und ich möchte einfach noch ein Gebet sprechen für Israel und dann zu diesem Film und dann auch wieder zur Leitung übergeben. Himmlischer Vater, heute Morgen möchten wir auch, dass hier von Pforzheim Segen ausgeht zum jüdischen Volk. Auch angesichts aller Geschichte in unserem Land, aber auch in dieser Stadt, beten wir, dass wir heute Gutes tun können, dass wir heute in diesen Tagen Segen verbreiten können, dass auch diese Kluft, die sich zwischen Christen und Juden aufgetan hat, durch uns und unseren Einsatz wieder etwas auch geringer werden kann und Herzen und Völker wieder zusammengeführt werden. Wir möchten Israel segnen, heute Morgen auch für alle aktuellen Herausforderungen in der Corona-Zeit. Wir möchten alle Menschen segnen, die dort das Evangelium verkünden, die dort auch unterwegs sind, um Gottes Liebe auch praktisch den Menschen zu bringen. Auch Leute, gerade hier aus unserem Bundesland, aus Baden-Württemberg, die dorthin gezogen sind und wirken, Herr, möchten wir bitten, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft und deiner Frische und dass sie ihren Dienst tun können. Bewahre du dieses Land und dieses Volk auch vor weiteren Anschlägen, vor weiteren Kriegen, vor weiteren militärischen Auseinandersetzungen. Überall, wo schlimme Dinge geplant sind, egal von welcher Seite, lass es ans Licht kommen, Herr, und schenk, dass auch diese neuen Friedensbemühungen im Nahen Osten zwischen Israel und vielen arabischen Staaten auch wirklich mehr Frieden, Ruhe und Gemeinsamkeit in die ganze Region bringen können. Vater, ich möchte dir auch danken für diese Gemeinde. Ich möchte beten, dass sie deinen Plan, deinen Auftrag, deinen guten Ratschluss auch erfüllen kann, dass du hier die Gemeinde auch benutzt als einen Ort des Lichts und des Heils und dass dein Segen ausgehen kann, auch von allen Menschen, die sich hier einbringen und engagieren. In Jesu Namen. Amen. Ja, jetzt noch der Film. Herzlichen Dank.
Wenn wir über ein Zuhause sprechen, ein Heim, denken wir zuallererst an Familie. Und dieses Heim ist tatsächlich für die Holocaust-Überlebenden zu einer Familie geworden.
It all
2010 hat alles angefangen. Shimon Shabak, der heute das Haifa-Heim leitet, betrieb hier in dieser Nachbarschaft eine kleine Suppenküche. Er bemerkte, dass Holocaust-Überlebende in seine Suppenküche kamen und sagte sich, wenn es hier bedürftige Holocaust-Überlebende gibt, dann müssen wir ihnen helfen. Er bat uns, nach Haifa zu kommen und zeigte uns ein Apartment, in dem er 13 Überlebenden ein Zuhause geben wollte. Und er fragte uns, kann die christliche Botschaft uns helfen, das Erdgeschoss dieses Hauses zu kaufen? Ich sah mir das Gebäude an und ich spürte, wie der Herr zu mir sprach und sagte dann, Shimon, warum kaufen wir nicht das ganze Gebäude? Auf dem Rückweg fragte ich mich, ach du meine Güte, was habe ich nur getan? Wie sollen wir denn jemals das Geld dafür zusammenbekommen? Ich flehte zu Gott um Hilfe, denn wir hatten nur 5 Monate Zeit, diesen Betrag aufzubringen. Für mich persönlich war es dann das größte Wunder mitzuerleben, dass uns unsere Spender innerhalb von 2 Wochen so viel Geld überwiesen, dass wir das Gebäude tatsächlich kaufen konnten. Innerhalb dieser 5 Monate konnten wir dann sogar ein zweites Gebäude erwerben. Ich sehe, dass Gott hier seine Hand im Spiel hat. Ohne die Zusammenarbeit zwischen der christlichen Botschaft und meiner Organisation wäre dieses Heim nie zustande gekommen. Was hier passiert, ist wirklich ganz wunderbar. Besucher kommen hierher und hören, dass Christen dieses Heim ermöglichen, es erhalten und hier freiwillig mitarbeiten. Es wird ihnen bewusst, dass es möglich ist, die Geschichte in eine positive Richtung zu verändern. Die christliche Botschaft ist für die gesamte Christenheit hier ein sehr positives Beispiel.
Wir können sehen, dass dieses Heim seinen Bewohnern ein Stück innere Heilung schenkt. Es hilft ihnen dabei, mit ihrer Vergangenheit in einer positiven Art und Weise umzugehen. Mich als Deutschen macht es sehr demütig, dieses Heim zu erleben. Ich komme aus dem Land, das das dunkelste Kapitel der jüdischen Geschichte geschrieben hat. Doch heute hier zu sein und zu erleben, dass wir eine neue Seite aufschlagen können in unseren Beziehungen zum jüdischen Volk, das bewegt mich sehr. Überlebende aus dem ganzen Land bewerben sich um einen Platz hier im Heim für Holocaust-Überlebende. Doch das Traurige ist, dass wir vielen von ihnen sagen müssen, wir haben leider nicht genug Finanzen, um das Heim zu erweitern und mehr Leute aufzunehmen. Meine Vision ist es, dass wir in den nächsten Jahren das Heim so erweitern können, dass wir vielleicht 200 Menschen hier ein Zuhause geben können.
Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir brauchen Ihre Hilfe für dieses Projekt. Sie halten den Schlüssel dazu in Ihren Händen. Bitte helfen Sie mit, noch weiteren Holocaust-Überlebenden ein Zuhause zu schenken.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, für diese geniale Zeit. Ich denke, es ist immer gut, wenn man hört auch die Zusammenhänge zu verstehen, und es hilft uns immer wieder neu auch das Ganze jetzt viel größer zu begreifen, und das ist euch echt wirklich hilfreich. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit, und wir würden uns freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise mal wieder irgendwie wieder begegnen. Ist immer wertvoll von euch zu hören, auf jeden Fall. Ich möchte Danke sagen für eure Zeit, für euer Kommen, jetzt für diesen ersten Gottesdienst. Noch ein paar Hinweise, bevor wir dann auseinandergehen. Wir haben Kollektenkästen aufgestellt am Ausgang. Würden uns natürlich auf jeden Fall für eine Spende freuen. Spende heute auf jeden Fall für eure Arbeit. Ganz klar. Alles an das Holocaust-Heim. Alles klar. Okay. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Wichtiger Hinweis noch, wenn ihr nachher rausgeht, also hier unten, alle dann bitte durch diesen Seitenausgang raus. Alles, was auf dem Pore sitzt, darf sich dann nach hinten durcharbeiten. Wir haben noch einen kleinen Büchertisch, wie gesagt, hinten aufgebaut. Wer Interesse hat, einfach dran denken, bitte Mund-Nasen-Schutz aufziehen. Gerade wenn wir jetzt so beieinander stehen, da können wir einfach mal nichts falsch machen. Wenn ihr nachher auch rausgeht, achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr zusammensteht. Ich denke, wir sind mit dem Wohngebiet. Wir wollen es nicht unbedingt provozieren. Einfach ein bisschen Rücksicht aufeinander. Haben wir das meiste schon getan. Ansonsten habe ich jetzt alles, wo ich hinweisen wollte. Noch eine kurze Info, wer Interesse hat, am 19. Juni nächsten Jahr in Bad Liebenzell ist die Süddeutsche Israel-Konferenz. Habe ich ein paar Flyer vorne. Ansonsten kann man beim Sven Bindewald nachfragen. Wer das ist, könnt ihr mich auch fragen. Ich weiß, wie er aussieht. Ansonsten würde ich gerne noch zum Abschluss vom Gottesdienst den Segen sprechen und bitte euch dazu aufzustehen.